30 Jahren, oder? 30 Jahre? Nein, das sind es doch nicht.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
25 plus, ja.
Okay, haben die meisten das überlebt? Es gibt sicher auch noch einige Ursprungsbewohner. Die werden sich vielleicht erinnern an die Wohnungsvergabe seinerzeit anhand eines Modells mit Fähnchen auf den Häusern und Wohnungen, unterschiedlicher Farbe, die bereits vergebenen an die Auserwählten und die mit einer anderen Farbe, die noch disponibel, die man noch haben konnte. Typisch österreichisch gäbe es in Finnland nicht. Ja, damit es nicht zu lang wird. Die Siedlung ist nicht von mir konzipiert, sondern ich habe es im Büro Ralf Erskine, mittlerweile verstorben. Das war ein Weltsuperstar. Ich habe ihn während des Studiums in der Literatur entdeckt, habe Jahre gebraucht, bis ich mich herangeschlichen habe, und 1980 war es endlich so weit, dass ich bei ihm im Büro gelandet bin. Genau zu der Zeit, wie Frau Thatcher in England die Wohnbauförderung gestrichen hat. Damit waren schlagartig 23 Mitarbeiter des Büros Erskine in Newcastle arbeitslos. Und ich habe dann mehr oder weniger als in einer Enkelsituation im Privathaus Erskine, ich hatte keine Arbeitsbewilligung, dann zunächst gearbeitet, bis ich mir eine Arbeitsbewilligung in Österreich besorgt habe. Und bei dieser Gelegenheit habe ich die Stadtplanung kontaktiert, weil ich hörte, dass in den Ziegeleigeländen Wienerberger etwas gebaut werden soll, und erreicht, dass das Büro Erskine eingeladen wird mit 5, 6 Teams aus der Gegend, also aus Graz, nämlich antwortet waren vorwiegend. Der Herr Domenik, Professor Domenik war Juror, und das Büro Erskine hat weltweit Wohnungsbau betrieben und hatte natürlich aus den Traditionen Großbritanniens, wo Erskine ja herstammt, und aus den Traditionen Hollands und Skandinaviens ein Bündel von Dingen praktiziert, die man hier in dem Sinn nicht kannte. Und aus diesen Motiven, ich glaube, ich mache das am besten anhand dieser Dinge, aber eigentlich muss ich es Ihnen nicht erzählen, denn Sie leben eh da drinnen. Nicht? Anhand dieser Dinge haben wir dann in ganz wenigen Tagen die Gesamtsiedlung konzipiert. Das vielleicht Allerwichtigste bei unserem Konzept, ich sage jetzt schon unseres, weil ich habe dann ja nach der ersten Etappe das übernommen, war der Umgang mit dem Autoverkehr. Das kannte man hier überhaupt nicht. Ja, die Kollegen, wenn ich mich richtig erinnere, sind ja mit den Autos bis zum Wald hinauf gefahren. Damit wäre natürlich ein ganz wichtiges Prinzip im nordeuropäischen, englischen Wohnbau, amerikanischen Wohnbau, die Siedlungen so weit wie möglich verkehrsfrei zu halten, nicht möglich gewesen. Das heißt, wir haben pro Etappe, und Sie sehen ja unschwer, dass das die Etappe ist, von der wir heute reden, Ihre, eine Parkierungseinheit direkt an der Erschließungsstraße, von der man aus dann natürlich ein bisschen zu den Wohnungen gehen muss. Aber diese Garagenhöfe, ein typisches Produkt der schwedischen Planungstradition, haben wir dort hingestellt, und um diese Garagenhöfe, das ist der vom Abschnitt 2 sozusagen, entwickelt sich dann der jeweilige Siedlungsabschnitt. Also diese Portionierung in Quartiere, in Abschnitte, der 1er, nicht, der 2er, der 3er, ja, da hinten war ich dann nicht mehr dabei, glaube ich, war etwas sehr Wichtiges. Ein zweites Prinzip, das hoffentlich auch erleben, nicht, dass man nur davon redet, dass sie auch sind, die Unterteilung der Wohnungen in überschaubare Quartiere. In England sagt man Nachbarschaften, Neighborhood Units und so weiter. Viel diskutierte Dinge. Aber ich glaube, dass es funktioniert, dass das überschaubar ist. Wir kennen ja Dinge, wo die Häuser in Lamellenform aufgestellt werden. Nicht? Der hinter uns schaut auf meine Schlafzimmerfenster, dann habe ich den Balkon. Das war das Biologistische, das Credo, dass es alle gleich haben in den 20ern. Ja? Alle die gleiche Sonne, alle die gleichen Bedingungen, wenn es geht. Das hat natürlich zu großer Eintönigkeit zum Teil geführt. Ja? Erskine kannte das natürlich alles und ihm war natürlich wichtig, jetzt haben wir zwei Prinzipien erwähnt, das hat er immer erzählt, dass eigentlich auch die Stimmung in so einer großen Wohnsiedlung, und Wienerberge ist ja nicht klein, ein bisschen was von den Ferienmilieus haben sollte. Ich habe ja dann, und das war auch typisch für das Büro, immer wieder dann kurz vor Abgabe damals noch die Perspektiven gemacht. Das war ja damals noch üblich, dass man die mit der Hand machte. Ja. Und der große Wunsch natürlich von Erskine wäre gewesen, das war hier auch noch kein Thema, das ist jetzt die, wie heißt Peterstahlstraße, nicht? Das wären Eingänge und die Birken da hinein, ich weiß nicht, ob es die gibt oder auch nicht. Ich habe mir eingebildet, ich hätte damals 81 welche gesehen. Etwas, was für Erskine und generell auch für die Traditionen, die aus diesen Ländern, die ich erwähnt habe, kommen, war die Erkennbarkeit, dass eine Siedlung auch, ganz im Gegensatz zu den 20er Credos, eine Physiognomie hat, eine gewisse Identität hat. Diese Identität muss man natürlich finden, indem man beobachtet und schaut. Hier war es natürlich ganz wichtig, dass wir diese Waldsituation, die damals ja schon existiert hat, dass man die auf eine lebendige Weise erschließt und die Wege sozusagen hin zum Wald führt und umgekehrt natürlich auch, dass das Grün über diese Trassen in die Freiraumgestaltungen der Siedlung hineinfließt, dass das also eine Bewegung ist hin in den freien Naturraum und dass der natürlich nicht gestört ist durch Fahrverkehr. Dass selbstverständlich Einsatzfahrzeuge, Servicefahrzeuge hier fahren können müssen, ist klar. Ja? Also wir haben gesprochen von dem Prinzip der Verkehrskonzentration auf Punkte mit dem Preis, dass man weit ein Stück gehen muss. Da wären natürlich, wenn man Wohnbauforschung betreiben würde, was wir ja nicht tun, interessant, wie das ankommt, ja? Wie das akzeptiert wird. Wir haben heute, wenn wir dieser Größe bauen, sind das vorwiegend Tiefgaragen. Ja? Die werden dann unter die Projekte hineingeschoben, fährt man hinauf, kein Mensch sieht sich. Das war ein ganz wichtiges Prinzip. Diese Notwendigkeit, dieser Zwang, von dort zu gehen zur Wohnung, weil natürlich auf diesem Weg auch die Kommunikation, das Treffen, die Reibereien, der Austausch stattfindet. Ja? Die Bauträger heute sagen, bitte, wir möchten aus der Tiefgarage mit dem Lift hinauf in die Wohnungen. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, dass man nach 20 Jahren unter Umständen die Nachbarn am gleichen Geschoss kaum kennt. Das, denke ich, ist ja anders, sonst gäbe es ja diese Veranstaltung heute gar nicht. Ja? Und ich bin überrascht und ich freue mich auch, dass das Interesse besteht, denn generell hat die Politik keine Freude mit den Produkten dieser Zeit. Ich nenne es einmal Grazer Schule. Ich war zwar auf der pragmatischen Seite, die auch ein bisschen, das klar von Schweden kommend, nicht? Also da haben wir jetzt schon ein paar Prinzipien. Die Überschaubarkeit der jeweiligen Bewohnergruppen in Quartieren. Nicht? Wir haben die Abschnitte, die Quartiere adaptieren sich, wie Sie sehen, nach der Topografie. Ja? Eine kleine Geschichte sind diese Teiche. Ja? Und wir haben ja damals noch angenommen, dass hier beim Johnny, wie der heißt, das glaube ich, hat sich auch herumgesprochen, ja? die Endstation der Straßenbahn ist. Und haben dadurch diese Treppe gelegt, durch die man dann hier durch die große Erschließung hat. Ja? Und in dieser Erschließung sollte alles Mögliche passieren. Dort sollte man Boccia spielen, dort sich treffen, dort sollte das eine oder andere kleine Geschäft geben. Ja? Denn der Horror engagierter Wohnbauer ist, ausschließlich Wohnungen zu haben. Ja? Das ist natürlich ein Traum, ein obsoleter Traum, weil das kleine Gewerbe, das ist alles weg. Wir schaffen es in Wien kaum, in der Seestadt Aspern, der Kampf um die Erdgeschosse, um Geschäfte dort ist ein unglaublicher Aufwand, verwaltungsmäßig auch politisch riskant, weil ja mit leerstehenden Flächen belastet ja ein ganzes Projekt. Also wir haben es einmal kurz geschafft mit meinem bekannten Sorger, leider hat es sich nicht gehalten. Weil wir gerade hier an der Stelle sind, ich weiß ja gar nicht, wie Sie es sehen, da haben Sie auch einen Teich, wir hatten ja auch hier einen bereits ausgehoben im ersten Abschnitt. Die Stimmung im ersten Abschnitt weiß ich nicht, möchte sie auch nicht wissen, denn wir waren damals, sind wir ja gewissen Leuten ins Messer gelaufen, wir waren sehr jung, das Planer-Team, ja. Dann im zweiten, in Ihrem Abschnitt, haben wir schon gewusst, wie man den Teich durchbringt. Ich hoffe, es hat auch einen Sinn. Wir haben uns den nämlich dann bescheidmäßig verordnen lassen, mit dem Gedanken, dass ja der versickerungsfeindliche Lehmboden sehr viel Oberflächenwasser sehr schnell, das wird in den letzten Tagen wahrscheinlich zu beobachten gewesen sein, ja, dass man da mit einem gewissen Freibad eine kleine Rückhaltewirkung haben könnte. Wie es funktioniert, weiß ich nicht. Ausschauen tut es natürlich ganz schön. Die Frösche werden jetzt auch Konzert machen, nehme ich an, wie bei uns am Tannhof. Ja? Wie es da weiter hinten ging, wir hatten da noch einen, ob der gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe mich ja Jahre nicht dort hingetraut. Erst durch Ihre Initiative bin ich nach, ich kann fast sagen, Jahrzehnten wieder dorthin gegangen und war eigentlich doch überrascht, positiv überrascht, wie mit dem Bewuchs, also ich war ja nur in dem Bereich, ja, es ist schon ein Lebensmilieu. Was könnten wir von generellen Prinzipien noch erwähnen? Ein lustiges Bonmot vielleicht ist, dass natürlich der Sozialstaat Schweden Wohnungen ganz anders macht, als wir im damals noch katholischen Österreich. Nicht? Anfang der 80er war ja dann noch keine Diskussion. In Schweden ist das Wohnzimmer der Verteiler in die Schlafzimmer. In Schweden will man, dass alle gleich, relativ gleich beteiligt sind am gemeinsamen Kuchen. Und da muss man natürlich sehr rigide Regeln aufstellen, typisieren. Das staatliche Planwerk hat den Stempel drauf, darauf hat man sich zu halten. Die Standards im Wohnbau in Schweden sind unvergleichlich mit unseren billiger. Ja? Da gibt es keine Fliesen, da sind Höhlenstriche in den Bädern. Auch am Boden ein Rost, ein Schuber, wo man in den Siphon dann nach dem Duschen, es gibt keine Duschtasse, das zieht sich in die Dusche, ein Vorhang und aus. Der junge Kollege Bengt Ahlqvist, ein klassischer, großartiger Schwede, wollte mir da die schwedischen Grundrisse mitgeben, sage ich zum Ralf, still natürlich, ich habe ja bei ihm gewohnt und gelebt und gezeichnet. Ralf, das kann ich nicht mitnehmen nach Österreich. In Österreich geht kein Mensch vom Wohnzimmer mit einer Tür in die Schlafzimmer. Ja? da gibt es einen Teil, den zeigt man her, und dann gibt es einen Teil, das ist der Trakt, den man nicht zeigt. Ja? Ralf hat das sofort verstanden, weil er aus verschiedenen Ländern unterschiedliche Gewohnheiten kannte, hat das verstanden. Und dann waren wir doch ein bisschen stolz, also wir, sage ich, das ist der Michi Neuwirth damals mit dem, mein Mitarbeiter war, wie wir die Wohnungen für den ersten Teil entwickelt haben. Dass es offizielle Teile gibt und dann gibt es einen Teil mit Bad und Schlafzimmern, den man nicht betritt. Und zumindest für diese ersten haben wir Wohnungen gemacht, die auch immer wieder publiziert werden. Im zweiten Teil dann schon andere. Ich möchte Ihnen jetzt, das ist für Sie heute nicht so wichtig, zur Stimmung zeigen, wie sich Erskine die zweite Etappe vorgestellt hat. Er hatte da auch in die Kurve, wo früher der Metallbaubetrieb Kern war, nicht? Auch gleich ein Quartier hingesetzt. Und das ist ja im Wesentlichen ungefähr das, was geschehen ist. Wir haben das auf einer Zweimast-Dschunke in der Adria fünf Leuten entwickelt. Wir sind in den alten schönen Küstenorten gesessen und haben uns von dem Milieu faszinieren und anregen lassen. Erskine hat sein ganzes Leben immer und überall gezeichnet, als 80-Jähriger noch, nicht? Und hat natürlich auch von diesen Dingen etwas mitgenommen. Ja? Und Sie sehen, wie frei der damals 70-Jährige die Häuser stellt, als wäre das sozusagen so zufällig gewachsen. Ich habe aber im Augenblick gewusst, dass ich das nicht dann über Jahre durchtragen kann. Soweit war ich nicht so entspannt, ja, die Häuser dann so zu setzen. Vielleicht ist es schade, Sie sehen also, es ist etwas straighter geworden, etwas disziplinierter geworden, und ich habe diese Zeichnung heute entdeckt, das ist mir ganz etwas Wichtiges, weil ich immer gefragt habe, wo ist diese Zeichnung hingekommen, nicht? Und da im Vergleich sehen Sie, dass das etwas disziplinierter wurde. Ja? Wir haben uns dann mit der zweiten Etappe auf eigene Füße gestellt und dann die Verantwortung übernommen. Mittlerweile hatte ich auch den obligaten Adler, den man braucht. Bei der ersten Etappe hatten wir noch Kontaktarchitekten. Die Farbgebung im ersten Teil haben Erskine und ich uns in Venedig ausgeliehen, bei Le Corbusiers Farben. Ja. Für den zweiten Teil hat das dann die Frau Klose gemacht. Ja. Die hat natürlich darüber die Hände zusammengeschlagen über dem Kopf. Und das sind ja Dinge, wie ich damals erfahren habe, die auch ein bisschen anstehen, dass das unter Umständen so bleibt oder man geht mit ganz anderen Dingen drüber. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Der Schlüsselbegriff, Herr Lang, den Sie heute gesagt haben, was diese Operation, die Sie gemeinsam machen wollen, betrifft, ja, ist natürlich der Wert. Der Werterhalt oder möglicherweise die Wertsteigerung. Darüber, glaube ich, könnten Sie die Mitbewohner an der Stange halten. Denn das ist klar und das erleben wir ja, weil wir ja in den 80ern, 90ern sehr viele Siedlungen gemacht haben. Wenn das nicht kollektiv, gemeinsam in Übereinstimmung gepflegt und erhalten wird, rasselt das hinunter. Ja? Und damit auch der Wert jeder einzelnen Wohnung. Ich habe in Linz, also in Leonding, wurden zwei Hochhäuser gesprengt mit 480 Wohnungen. Wir haben die Ersatzsiedlung gemacht, nachdem die Bewohner unser Konzept gesehen haben, gesagt haben, ja, wir sind bereit, aber für die gleiche Miete. Die Häuser dort, diese hatten überhaupt baulich kein Problem. Zerstört hat das und so in Misskredit gebracht hat das die nonchalante Einweisung der verantwortlichen Genossenschaft und das Umfeld in Leonding. Es war trostlos. baustrukturell statisch waren das innovative Häuser, aber man hat sie nicht gepflegt. Und damit hat dann der damalige Landesrat gesagt, sprengen, nicht einmal 25 Jahre alt, um etwas Neues machen. Das ist das Extrembeispiel, das war auch die erste sozusagen vom Marktnahme vom sozialen Wohnbau, was ja in Ostdeutschland, wie ich dann erlebt habe, zu Tausenden passiert ist. Ja? Also diese Initiative, die Sie ergreifen mit viel Engagement, wirkt sich für jeden aus. Der Hintergrund, glaube ich, ist schon wichtig zu betonen. Ja? Und ich lebe ja auch in einem dann meiner eigenen Siedlung am Tannhof, unbehelligt. Ja? Und wir stehen dort vor ähnlichen Fragen. Und ich hoffe auch, dass wir dort uns gemeinsam dann entscheiden, was man in Angriff nimmt. Zum Beispiel Zusatzdämmungen. Ja? Es gibt dort auch ein sehr schönes Farbkonzept von der Frau Professor Klose. Das wäre zu halten. Einige färbeln schon um. Ja? Das kann passieren, das hält das Ganze, wenn es einen starken Charakter hat, immer noch aus. Aber weil die Hecken, die Zäune angesprochen wird, also die Grenze oder die Übergangsschicht zwischen dem Privaten und dem Allgemeinen, das war für Erskine. Und das ist wieder ein Prinzip. Solche Gemeinschaften so kollektiv auf Verständigung, Überschaubarkeit angelegte Quartiere waren seiner Meinung nach nur funktionsfähig, wenn der private Bereich, also Garten, Eingangssituation, absolut gesichert ist. Dann traut man sich auch hinaus. Das war seine Meinung. Ich kenne andere Meinungen auch. Sehr lockerer, junger Planer, auch 60er, 70er Jahre, wo man sagt, Heckenfaschisten hat man dann gehört, nicht? Keine Zäune, keine Abgrenzung. Man ist ganz locker. Das schaffen die Holländer zum Teil, nicht? Die fahren dann mit dem Caravan auch dorthin oder mit dem Campingauto. Die sitzen ja überall. Und die haben da viel weniger Hemmungen. Wir erleben natürlich, dass diese Sicherheit auch am Tannhof mit der Hecke, die frisch ist und nicht durchsichtig wird, die Voraussetzung ist, dann auch sich hinaus zu trauen mit dieser sicheren Rückzugsmöglichkeit. Daher glaube ich, dass die Pflege und vor allem auch vielleicht eine relativ einheitliche Pflege dieses Randes ein ganz wichtiges Thema ist, das an sich nicht viel kostet. Ja? Denn das Debakel unseres Landes ist ja, zumindest der Steiermark, dass für eine Freiflächengestaltung zwischen den Häusern ja noch kein Geld ausgegeben wird. Ganz im Gegensatz zu Wien, ja, wo der Freiraumplaner schon bei jedem Projekt dabei ist. Und das hat dann der Professor Klose für uns gemacht. Ja. Und das sind natürlich auch ein paar Prozent im Ganzen, aber sehr entscheidend. Denn, und das ist jetzt auch wieder ein Prinzip, auf das ich stoße, die Häuser an sich sind ja einfache Ziegelhütten. Leicht geneigtes Dach, da gibt es ja zumindest im Vergleich zu anderen Grazer Kollegen kein Remi-Demi. Ja? Ich will jetzt da keine Namen nennen, Sie wissen sie, welche ich meine. Das Interesse von Erskine und das, was mich als Student, wie ich die ersten Bilder gesehen habe, fasziniert hat, war der Zwischenraum zwischen den Häusern, denn dort bin ich aufgewachsen. Ja, bin daheim gefüttert und geliebt worden, aber mein Milieu war fort. Und nicht auf der offiziellen Seite, sondern eher auf der inoffiziellen, zwischen den kleinen Hütten, ja, zwischen den Nebenwegen, dort war mein Revier und darum hat mich das fasziniert, da dazwischen. Dann können auch die Objekte sehr einfach sein. Wir haben natürlich ein paar Akzente gesetzt, auch mit dem Gedanken, dass in diesen Hochpunkten dort und da wieder eine besondere Wohnung oder ein spezieller Wohnungstyp sein kann, dass wir dir dann im dritten Abschnitt durch die Türme hinten, die die Grenze markieren zwischen der Bebauung und dem Freiland, etwas bemerkbarer, nicht? Aber ich weiß, dass natürlich dort Kollegen schon 3, 4 Geschosse für sich erobert haben und das ganz gern haben. Also diese Kunst, Zwischenräume zu machen, die nicht nur irgendwo, sondern die auch funktionell, strukturell Sinn haben, ja? Mit Hauptwegen und Nebenwegen, ja? Und den Binnenräumen, das hat Erskine in einer großen Zahl von Siedlungen in Großbritannien, in Schweden, in Finnland, in Norwegen, in Österreich bewiesen, und das hat mich fasziniert, und von da weg haben wir dann das gemacht und in einigen anderen Siedlungen auch realisieren können. Ich glaube, das wäre vorläufig einmal genug, oder? Und wenn noch irgendetwas ist, dann...